Ja, wie das Lied schon angekündigt hat, wo Selig Haus, in der Lehrstunde habe ich mir als Thema für die nächsten Male, wo ich Lehrstunde habe, was ja nicht so oft vorkommt, überlegt. Ich mache mal was zum Thema Familie. Manchmal habe ich diesen Ausruf schon mal gehört und als erstes habe ich ihn gehört, als ich ihn selber ausgerufen habe: Hilfe, ich bin Papa, was soll ich denn jetzt machen? Gottes Wort ist wunderbar. Es redet zu all unseren Lebensbereichen. Es redet dazu, wie wir eine Ehe gestalten sollen, wie wir als Familie leben sollen. Und Gott hat seinen Segen für jeden Einzelnen, auch in der Familie, für die Kinder, für die Mutter, für den Papa. Ein Vers, der für mich besonders wichtig war in dem Zusammenhang, möchte ich voranstellen, bevor ich darauf gehe, systematisch ein bisschen was zu diesem Thema zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich meine Bibel lese, dann ist das nicht immer alles so mit der theologischen Brille. Manchmal, wenn ich auf bestimmte Schriftstellen stoße, dann habe ich Ideen, Gedanken, Empfindungen, wenn ich mich so mit dem Herrn darüber unterhalte. Die würde ich nicht unbedingt in eine Predigt bringen, als systematische oder exegetische Auslegung. Hier in 1. Mose 5, Vers 21, zu dem Vers bin ich immer wieder zurückgekommen als Vater. Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Ja, Henoch, wir haben ein bisschen was gehört in dem Zusammenhang, wo andere über Hebräer 11 uns belehrt hat, dass es hier heißt, zweimal er wandelte mit Gott, und mich hat immer angesprochen im Vers 22, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Dieses Nachdem hat mich immer so angesprochen, dass ein Mensch das Leben eines Mannes anders aussieht, bevor er sein erstes Kind hat, als danach. Vorher wissen wir wenig über das Leben von Henoch oder gar nichts vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Aber dieser Zeitpunkt, wo er Methuselah gezeugt hatte, das war eine Lebenswende bei ihm. Und das heißt, er wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Und mich hat es immer sehr stark dazu angesprochen, jetzt, wenn du ein Kind und dann mehrere Kinder hast, wie viel mehr solltest du jetzt mit Gott wandeln, da du nicht mehr für dich allein lebst, sondern da deine Kinder auf dich schauen und an dir erfahren, was ein Vater ist. Und wenn sie dann ihre Bibel lesen, von Gott, dem Vater, unbewusst immer weiter auch das miteinander verbinden. Menschen, die an der Stelle schon als Kinder Schwierigkeiten hatten mit ihrem Vater, weil ihr Vater eben nicht mit Gott gewandelt ist, die haben es auch immer schwerer zu erkennen, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Mein Vater ist nicht mit Gott gewandelt, soweit ich das beurteilen kann. So für mich hat es lang gedauert, bis ich wirklich ein bisschen mehr verstanden habe davon, was beinhaltet ist darin: Gott ist mein Vater. Und es hat mich sehr stark dazu getrieben, dieser Vers, ernsthaft mit Gott zu wandeln im Blick auf meine Kinder. Ich hätte das vorher schon machen sollen, als ich geheiratet habe, natürlich für meine Frau, mich zu heiligen, weil es da ähnliche Verse gibt, dass ein Mann dann dafür zuständig ist, dass auch seine Frau im Wort unterwiesen wird und angeleitet wird zu einem Leben der Heiligkeit. Aber da hat mich das noch nicht so ergriffen, und das mag mit meiner Sündhaftigkeit zusammenhängen. Dieser Vers im Kontext dazu: Hilfe, ich bin Papa. Und ich wollte einige Lehrstunden dazu machen, immer so in dem Abstand, wo ich halt dran bin nach der Vorsehung Gottes. Meine erste Frage dazu, die ich gestellt habe, ist: Wozu eigentlich? Wozu bin ich eigentlich Papa? Dafür gibt es natürlich viele Antworten, wenn man jetzt so in dieser Welt fragt, wozu hast du Kinder gekriegt? Und bei vielen ist es so, dass sie da irgendwie reinrutschen und man weiß gar nicht, was mache ich jetzt damit? Bloß ganz grundlegend und sehr kurz von der Schrift her, Papa sein ist ein Muss für den normalen Mann. Das heißt, jeder unserer Jungs wächst dazu heran, nur mit wenigen Ausnahmen. Jeder wächst dazu heran, eines Tages zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das ist der Plan für jeden jungen Mann und später und natürlich auf der anderen Seite auch für die Mädchen. Nur werden sie nicht Papa, sondern Mama. Deswegen habe ich jetzt das auf die Jungs beschränkt. Das Normale für euch ist, ihr werdet später mal heiraten und Kinder kriegen. Und heute ist das mit dem Kinderkriegen ja besonders angefochten in der Welt. Deswegen habe ich diesen einen Vers wenigstens zu diesem Thema nochmal aufgeschrieben, hier an die Wand projiziert, Malachi 2, Vers 13, wo klar wird, Gottes Plan ist es nicht nur, dass ein Mann und eine Frau heiraten, sondern dass sie auch Kinder bekommen und darüber hinaus dann mit diesen Kindern etwas machen. Malachi 2, da zählt Gott verschiedene Sünden seines Volkes auf. Ich habe jetzt erstens hier nicht hingeschrieben, der Vers 2, Vers 13 fängt mit zweitens an, worauf es mir jetzt ankommt in dem Zusammenhang. Zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eure Opfergaben nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Also sie feiern ihre Gottesdienste, sind alle sehr fromm, aber Gott schaut ihre Opfergabe nicht an, wie am Anfang bei Kain. Er will es gar nicht sehen. Sie fragen, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Also mit heutigen Worten, deswegen, weil viele von euch sich einfach scheiden lassen. Ihr schickt eure Frauen weg. Die Frau eurer Jugend, die ihr geheiratet habt, und dann nehmt ihr vielleicht eine andere oder nochmal eine andere und so weiter. Ist etwas, was sehr aktuell ist in unserem Land. Scheidung oder man lebt zuerst mit einer Frau und dann mit noch einer und so weiter. Ein Gräuel in den Augen Gottes. Ich lese Vers 15 weiter. Hat er sie nicht zu einem gemacht, also Mann und Frau, ein Fleisch, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. Das habe ich fett gedruckt. Nachkommenschaft von Gott. Das ist das Ziel, zu dem Gott die Ehe eigentlich gegeben hat. Darum hat er am Anfang schon gesagt, ihr sollt euch mehren und die Erde füllen. So hütet euch bei eurem Leben. An der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also Scheidung und dann auch die Nachkommenschaft von Gott, beides wurde in diesem Volk vernachlässigt zur Zeit Malachis. Gott sendet diesen Propheten, um sie aufzurütteln und ihnen neu zu sagen, wofür Gott eigentlich die Ehe gegründet hat oder angewiesen hat, nämlich dass ein Mann und eine Frau einen Bund zusammen haben und aus diesem Bund kommt Nachkommenschaft von Gott. Dafür ist das eine, das ist das Erstreben des einen. Deswegen habe ich drüber geschrieben, Papa sein ist ein Muss. Es ist nicht eine Option, wo jeder sich so frei überlegen kann, na, die anderen, manche von den anderen haben Kinder, andere nicht und ich will halt keine. So machen wir es halt und so kann jeder glücklich werden nach seiner Fasson. Gott hat eine Vorgabe gegeben, die Ehe hat ein Ziel, nämlich Kinder. Ich will es nochmal sagen, im Neuen Testament sehen wir einige Gründe dafür, dass manche in manchen Ehen keine Kinder vorhanden sind, wenn das Ehepaar keine Kinder bekommen kann, aus biologischen Gründen, oder wenn ein Mann nicht heiratet, aus verschiedenen Gründen, die Paulus auch nennt, manche auch aus biologischen Gründen, dass sie es nicht können, oder einfach aufgrund der Berufung, die Gott ihnen gibt, dass er sie wie Paulus in die Mission ruft und sie sich so ganz in diese Aufgabe hineingeben, dass sie eben nicht heiraten aufgrund dieser Berufung. Aber das sind sehr wenige Ausnahmen und die meisten Männer, die meisten Frauen können annehmen, dass Gott sie dazu bestimmt hat, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Gottes Aufgabe für jeden Papa, auch relativ kurz umrissen. Wir finden sehr starke Anweisungen in der Schrift dafür, was ist die Aufgabe eines Vaters. Und man könnte es ausweiten und sagen, das ist die Aufgabe der Eltern. Ich habe es dennoch ein bisschen zugespitzt da auf den Papa, aufgrund dessen, weil die Schrift es so klar ausdrückt, dass sie dem Mann die Hauptverantwortung bei diesen Aufgaben gibt Und auch aufgrund dessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Männer sich meistens um diese Aufgaben drücken und das den Frauen überlassen oder irgendwelchen Institutionen wie Kinderhort, Kindergarten, Schule, Gemeinde, Kinderstunde, was auch immer. Gott hat klar gesagt, die Väter haben etwas zu tun, damit es wirklich Nachkommenschaft von Gott ist, mit den Worten von Malachi 2. Einer der wichtigsten Verse oder Stellen ist 5. Mose 6. Ich lese ab Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Über dem Ganzen steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Wie tun wir das? Wir wissen, das ist das größte Gebot. Das größte Gebot, den Herrn zu lieben. Mit unserem ganzen Wesen. Das Mittel, das Gott dazu gibt, ist sein Wort. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Wenn wir das Wort Gottes nicht im Herzen haben, ist es unmöglich, Gott zu lieben. Wie sollen wir ihn lieben, wenn wir ihn nicht kennen? Wir kennen ihn nur durch sein Wort. Nun, und wie soll Nachkommenschaft von Gott entstehen, dass nicht nur wir ihn lieben, sondern auch unsere Kinder? Du sollst Gottes Wort nehmen und sie die Worte Gottes in deinen Kindern einschärfen. Einschärfen ist mehr als nur ab und zu davon zu reden. Es ist mehr als sie in die Gemeinde mitzunehmen. Es ist mehr als ihnen das Wort Gottes vorzulesen. Es ist ein ganz starkes Wort, was dazu notwendig ist oder was ausdrückt, dass die Kinder dieses Wort nie vergessen sollen. Du sollst ihnen das Wort so aufs Herz schreiben, so in ihren Verstand einpflanzen, so in ihr Wesen einpflanzen, dass sie es ihr ganzes Leben lang nicht vergessen. Dass es einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Der stärkste Eindruck aus dem Elternhaus soll der sein, meine Eltern, mein Vater wandelte mit Gott. Es war ein Mann, der mit dem Wort Gottes gelebt hat. Wenn alles andere verloren geht, das soll sich einprägen. Und dann wird beschrieben, wie dieses Einschärfen vor sich geht, davon reden, egal wo du bist, im Haus, auf dem Weg, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, morgens, abends, mittags, auf Reisen, im Urlaub, wo auch immer. Das ist der Auftrag für jeden Papa. Sprüche, ein weiterer Vers, den ich dazu aufgeschrieben habe, Sprüche 1. Wenn wir ein Vorbild haben, wie jemand versucht hat, seinen Kindern wirklich einzuschärfen, wer Gott ist und wie man so lebt, dass die Liebe zu Gott im Leben einen festen Sitz hat und Ausdruck, alles in unserem Leben dieses zum Ausdruck bringt, dann war es Salomo. Salomo, wir wissen, dass er in seinem Alter abgewichen ist von den Wegen Gottes, aber er hatte einen guten Anfang und er hat das Haus Gottes gebaut und er hatte Weisheit von Gott erbeten, mehr als alles andere in der Welt. Und er hat dieses Buch der Sprüche vor allem zu diesem einen Zweck geschrieben, damit seine Kinder auf ihn hören, wie er sie unterweist in der Weisheit Gottes, in der Furcht des Herrn. Sprüche 1, man kann direkt vom Anfang lesen. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe Weisenrat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. So, er nimmt diese Weisheit, die selbst für Weise noch zu groß ist. Er war der weiseste Mann auf Erden, sagt uns das Wort Gottes. Und er sagt, hier sind Worte, aus denen selbst der Weiseste noch weiser werden kann. Und diese Worte nehme ich und gebe sie meinen Kindern Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. So waren beide Vater und Mutter hier. Aber Salomo hat dieses Buch geschrieben, um seine Kinder zu unterweisen in der Furcht des Herrn. Und er hat es versucht, ihnen wirklich einzuprägen und einzuschärfen, dass die Wege Gottes alles andere übersteigen. Und immer wieder spricht er ihn an, so wie im zweiten Kapitel hier, Sprüche 2,1, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Oft wenn ich das vorgelesen habe, dann habe ich mir die Freiheit genommen zu sagen, mein Kind, nicht nur meine Söhne, auch meine Töchter sollen weise werden. Und ich bin überzeugt, dass Salomo das eigentlich so meint für all seine Kinder. Mein Kind, wenn du diese Reden annimmst, wenn du diese Gebote, diese Worte Gottes bei dir verwahrst. Und dann eine sehr eindringliche Aufforderung. Das ist nicht was wie, sitzt im Unterricht in der Schule und da vorne erzählt einer was von Biologie oder Mathe oder sonst was. Und manchmal geht es hier rein und da raus und es kommt nicht mal bis an die Ohren. Du sollst der Weisheit dein Ohr leihen. Und nicht nur dein Ohr, du sollst dein Herz dem Verständnis zuwenden. Und nicht nur das Herz, du sollst den Verstand gebrauchen. Zum Verständnis erhebst deine Stimme. So, da finden wir ähnlich wie in 5. Mose 6. Der ganze Mensch wird angesprochen. Die Empfindungen, der Verstand, das Herz, die Fähigkeiten der Sinne, das Ohr, später auch die Augen. Alles wird angerufen. All das, dein ganzes Wesen, all die Gaben und Begabungen, die Gott dir gegeben hat, sollst du dazu gebrauchen, zu dem einen, gewinne Weisheit. Und Weisheit erklärt es, die Furcht des Herrn, die Erkenntnis Gottes, das ist Weisheit. Und sie liegt nicht auf der Straße. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, man findet nicht einfach Silber oder Goldklumpen, die auf der Straße rumliegen, kommt selten vor, ist mir noch nie passiert. Und wir haben dann immer wieder über die darüber gesprochen, über diesen Gold Rush da in Kalifornien, ja, wie die da Tausende von Kilometern gewandert sind vor, ich weiß nicht, 150 Jahren, als sie gehört haben, hier in Deutschland, auf der ganzen Welt, in Kalifornien hat man Gold gefunden. Da haben die ihre Klamotten gepackt und sind übers Meer und Tausende sind gestorben dabei und die wenigsten kamen an in Kalifornien und dann sind dort viele verhungert und zugrunde gegangen und nur wenige haben Gold gefunden. Sowas macht der Mensch für Gold und für Reichtum. Und Salomo sagt dazu, das ist alles Plunder. Es lohnt sich viel mehr, dass du wirklich im Wort Gottes gräbst und die Schätze, die Gott da für dich verborgen hat, ausgräbst, dein ganzes Leben wird gesegnet sein. Du wirst die Furcht Gottes erkennen, die Erkenntnis Gottes gewinnen. Das ist mehr wert als alle Schätze der Welt. Mehr als Tausende von Gold- und Silberstücken liebe ich dein Wort. Psalm 119, Vers 72. So, und das ist, wie Salomo versucht hat, seine Kinder Tag für Tag darin zu unterweisen, es ihnen aufs Herz zu legen, sehr ernsthaft. Und das ist etwas, was ich bei so vielen Eltern und vor allem Vätern vermisse heute, diese Ernsthaftigkeit, das Kind in allen Sinnen anzusprechen. Als ich in der Franke-Schule unterrichtet habe, ich habe sehr oft mit Eltern gesprochen, die gläubig waren, die in Gemeinden gegangen sind und die ein Kind hatten, das sehr rebellisch war und das auf den Glauben gepfiffen hat und das sich lustig gemacht hat über das Wort Gottes oder über die Frommen. Das ist eine sehr traurige Sache. Aber wenn ich mit solchen Eltern gesprochen habe, dann war es in den allermeisten Fällen so, dass ich feststellen musste, ja, liebe Leute sind das, liebe Geschwister vielleicht, aber wenn man fragt, ja, was tust du denn dafür, dass dein Kind den Herrn lieb hat? Ja, wir beten. Und das ist ja keine falsche Antwort. Aber wenn das alles ist, was dir einfällt, dann musst du mal anfangen, deine Bibel zu lesen. Die Bibel hat so vieles dazu zu sagen, wie ernsthaft wir als Eltern und besonders als Väter uns darum bemühen müssen, dass die Kinder sich auf die Suche nach diesem Schatz machen. Und diese Ernsthaftigkeit möchte ich gerne bei all unseren Eltern in der Gemeinde und vor allem bei den Vätern sehen, dass wir verstehen, es ist nichts Leichtes. Es ist keine kleine Aufgabe, Papa zu sein. Es erfordert von uns, dass unser Leben eine Wende macht, so wie bei Henoch, als er Methuselah gezeugt hatte. Und dass wir Tag und Nacht unser Leben unter diese eine Frage stellen: Herr, mein Gott, wie kann ich dieses Kind, diese Kinder in der Furcht des Herrn unterweisen? Und dass wir zu Gott schreien, dass er uns wirklich bei dieser Aufgabe hilft. Drittens, Familie und Jüngerschaft. Ein sehr großes Thema in unserer Gemeinde ist Jüngerschaft. Wir nehmen diesen Auftrag Jesu sehr ernst und wir fragen immer wieder, wenn wir zurückkommen zu Matthäus 28, die letzten Verse, wo Jesus uns sagt, wir sollen hingehen und alle Welt zu Jüngern machen. Wir fragen immer wieder, wie können wir als Gemeinde diesen Auftrag besser wahrnehmen? Wie können wir die Welt besser erreichen mit dem Wort Gottes? Wie können wir besser evangelisieren, effektiver darin werden? Und ein Bereich, der unter diese Frage gehört, ist die Familie. Soll ich bitte nicht mitzuverstehen, wenn ich jetzt über Familie und Jüngerschaft spreche? Ich sage nicht, das ist alles, wenn es um die Frage der Jüngerschaft geht. Ich kümmere mich bloß oder ich schaue jetzt bloß auf diesen einen Bereich der Familie, der in vielerlei Weise ausgeklammert wird in Gemeinden und im Denken von Menschen. Wenn Sie diesen Vers lesen, mache zu Jüngern. Die meisten denken an Indien und an Alaska und ich weiß nicht wohin und vielleicht sogar auch an die Leute hier in Wetzlar um uns herum, die da draußen vor der Tür in Verlorenheit sind. All das ist richtig. Aber das, was Gott direkt in unser Haus gelegt hat, sind die Kinder. Spurgeon, dem er nicht vorwerfen kann, dass er nicht evangelistisch gewesen wäre, er sagt dazu, ich habe das mal frei übersetzt: Die Unterweisung deiner Kinder zu vernachlässigen ist schlimmer als viehisch. Brutisch steht da in Englisch. Glaubensunterweisung in der Familie ist nötig für das Volk, er meint eben für den Staat, für die Familie selbst und für die Gemeinde Jesu. Ich wünschte, dass Eltern aufwachen und diese Aufgabe wirklich ernst nehmen würden. Es ist eine wunderbare Pflicht, mit deinen Söhnen und Töchtern über Jesus zu sprechen und das umso mehr, da dieses Werk von Gott so oft gebraucht wurde, um die Kinder durch die Gebete und Ermahnungen der Eltern zu erretten. Also auch er spricht das an, dass viele Eltern schlafen. Er sagt, ich wünschte, dass Eltern aufwachen würden. Sie schlafen, sie sind mit ihrem Job beschäftigt und sie haben viele Aufgaben, vielleicht sogar in der Gemeinde. Sie sind so beschäftigt und heute, habe ich den Eindruck, sind Menschen mehr beschäftigt als zur Zeit Spurgeons. Man wird von so vielen Sachen eingedeckt und zugepflastert und das Denken wird weggenommen von all den Medien und von allem, was um uns herum ist. Es ist ein hektisches Zeitalter. Umso mehr müssen wir aufwachen als Eltern zu dieser Aufgabe, die Gott uns gegeben hat in dieser Welt, damit wir unsere Kinder zu Jüngern machen. Er sagt, es ist eine wunderbare Pflicht, mit den Kindern über Jesus zu sprechen. Es ist wunderbar, aber es ist auch eine Pflicht, denn Gott hat es ganz klar geboten. Und zwar umso mehr, da Gott genau das oft gebraucht hat, um durch die Gebete und Ermahnungen der Eltern die Kinder zu erretten. So, niemand wird behaupten, wenn die Eltern nur alles richtig machen, dann werden die Kinder gläubig. Wir wissen, dass es nicht einen Mechanismus gibt, dass alle Kinder von gläubigen Eltern auch gläubig werden. Aber es gibt eine Verheißung und Gott sagt, wenn du das tust, dann wirst du gesegnet sein. Wenn wir Psalm 128 lesen, auch Psalm 127. Wenn du das tust, und Spurgeon sagt, Gott hat es so oft gebraucht, die Kinder zu erretten. Nun, Gott hat die Predigten von Spurgeon gebraucht, um Tausende zu erretten. Aber wie viele Eltern hat Gott gebraucht oder wie viele Menschen hat Gott errettet? Durch ihre Eltern, weil die Eltern es ernst genommen haben, ihre Kinder in der Furcht Gottes zu unterweisen. Ich bin sicher, es sind mehr Kinder im Himmel dadurch, dass ihre Eltern ihnen treu waren, als dadurch, dass Spurgeon gepredigt hat. Ohne dass ich das Werk von Spurgeon klein machen will dadurch. Nun zurück zur Schrift. Das war nur ein Zitat von Spurgeon, um uns dazu anzureizen, dass wir sehen, es hat etwas mit Jüngerschaft zu tun. Das Volk, die Gemeinde Jesu und natürlich die Familie selbst braucht das, dass die Väter ihre Aufgabe wahrnehmen. Familie und Jüngerschaft. Und ich will jetzt mal von vorne, das heißt von 1. Mose anfangend, durch die Bibel gehen und nur einige Verse nehmen. Und wenn jetzt bald das neue Jahr anfängt, dann können die Väter in unserer Mitte ja mal bei ihrem Durchgang durch die Bibel, wenn man einmal im Jahr da durchliest, einfach aufmerken und sich Notizen machen, wo solche Verse in der Bibel sind. Wenn ihr euch Notizen macht oder mit einem bestimmten Farbstift das markert, dann bin ich überzeugt, dass in einem Jahr eure Bibel bunt sein wird, oder nicht bunt, sondern diese Farbe sehr oft auftauchen wird, euer Notizbuch voll sein wird mit Versen, wo Gott ganz klar sagt, die Familie ist ein Mittel, um Jünger zu machen. In der Familie will Gott die Eltern gebrauchen, um ihre Kinder zu Jüngern Jesu zu machen, um sie in der Gottesfurcht zu unterweisen. Ich fange an bei 1. Mose 1, Vers 28, der Herrschaftsauftrag. Gott segnete sie, das sind die Menschen, die er geschaffen hat, das erste Ehepaar. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Nun, ich hatte das vorhin angesprochen hier, aus diesem Vers wird klar, Gott sagt, füllt die Erde. Das sollen Kinder sein. Das ist keine Option. Stell dir vor, die ersten Eltern hatten gesagt, jetzt können wir endlich mal den Garten richtig genießen und wir wollen keine Kinder haben, damit die uns nicht stören mit dem Geschrei bei Nacht. Oder dann können wir ja nicht mehr ins Kino gehen, ohne dass da zu Hause einer und so weiter. Nein, das hätte nicht funktioniert. Gott gibt ihnen den Auftrag, sich zu vermehren, aber nicht allein das. Sie sollten sich auch die Erde untertan machen. Sie sollten über die Schöpfung herrschen. Und das Wort hat heute eine negative Konnotation. Man versteht, man denkt da oft an irgendwelche Tyrannen und menschliche Könige oder Herrscher, die mit Gewalt ihr Volk unterdrücken. Das war nicht im Sinne Gottes. Herrschen bedeutet Fürsorge und Schutz. So wie auch der Mann in der Gemeinde, in der Familie herrschen soll in dem Sinn, dass er für seine Familie sorgt und sie schützt. Sie sollten über die Erde herrschen, sie sich untertan machen. Er hat den Menschen zum König über die Schöpfung gesetzt. Und da war zuerst Adam, den er geschaffen hat. Und er sollte das Zepter sozusagen an seine Kinder weiterreichen. Und die Kinder sollten diese Herrschaft übernehmen. Und bis die ganze Erde gefüllt ist und dann lauter Nachkommenschaft Gottes da ist. Das war der Plan. Lauter Menschen, die in der Gottesfurcht leben, die mit Gott wandeln, wie Henoch, und die wissen, wie man mit diesem Schatz, den Gott ihnen gegeben hat, mit der Erde richtig umgeht. Nicht sie ausbeuten, wie wir das als Menschen seit Jahrtausenden machen, sondern richtig mit all dem umgehen, was Gott uns in diesem Schatz gegeben hat. Er sollte das Zepter weiterreichen. Das heißt, Adam sollte seine Kinder unterweisen, diese Aufgabe in Gottesfurcht wahrzunehmen. Und die Kinder sollten das ihre Kinder wieder lehren. Und dann ihre Kinder und so fort. So wie wir das in einem Herrscherhaus so andeutungsweise wenigstens sehen, da wo es gut war, da haben die Herrscher sich schon Gedanken gemacht, na, mein Thronfolger, was braucht er eigentlich, wie soll der eigentlich ausgebildet werden, damit er diese Aufgabe mal übernehmen kann. Zumindest manche gab es, die das gemacht haben. Nun, wir wissen, das ging sehr schnell schief. Der Sündenfall kam dazwischen und hat diese Vorgabe verhindert. Aber dennoch sehen wir, dass die Botschaft in der Familie weitergetragen wurde. Nach dem Sündenfall kommt die erste Verheißung Gottes direkt auf dem Fuße. Wir haben es von Nathanael gehört, 1. Mose 3, Vers 15, dass der Same der Frau kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Und sie wird ihn in die Ferse stechen. Und dann sehen wir, dass durch die Generationen hindurch es Leute gab, die diese Verheißung kannten. Und dass es Leute gab, die von dieser Verheißung wussten. Selbst nach Hunderten von Jahren. Manche haben es vergessen, manche sind gottlos geworden und versuchten Babel zu bauen, oder diesen Turm da bei Babel. Und doch, da gab es Menschen dann schließlich wie Noah oder später wie Abraham oder später wie Mose, die hatten nichts als diese eine Verheißung. Nichts war vorher außerdem geoffenbart als diese eine Verheißung, die wir in 1. Mose 3, Vers 15 lesen. Und die war allein dadurch zu ihnen gekommen, dass ihre Väter sie gelehrt haben. Und dieses eine Wort Gottes war ausreichend, um sie auf den Weg des Lebens zu setzen und sie Gottesfurcht zu lehren. Das war die Verheißung. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Das ist die Verheißung, das Urevangelium. Und das war für Jahrhunderte das Einzige, was da war. Und nur da, wo Eltern treu waren, dieses Wort an ihre Kinder ganz sorgfältig weiterzugeben und es nicht mal, nur mal zu erwähnen, sondern, wie Salomo sagt, es ihnen einzuschärfen, sodass sie fähig waren, das wieder ihre Kinder zu lehren. Da gab es gottesfürchtige Familien, Männer und Frauen. 1. Mose 4, Vers 3. Es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Woher wusste Kain von dem Herrn? Woher wussten die beiden, dass sie ein Opfer darbringen sollten? Woher wusste Abel, welches Opfer Gott gefallen würde? Der Kain wusste es nicht. Wie kam es, dass Abel Glauben hatte? Wir haben es in Hebräer 11 gelesen. Das war der Unterschied zwischen den zwei Opfern. Das eine von Kain hat Gott nicht angeschaut, weil es ohne Glauben war. Das von Abel hat Gott angeschaut, weil es mit Glauben verbunden war. Woher kam der Glaube Abels? Natürlich von seinem Vater, von Adam. Woher sonst? So, Adam hat versucht, seine Kinder zu unterweisen. Er hat ihnen das, was wir vorhin gelesen haben, eingeschärft. Und dann kommt es zur Anwendung. Und einer der Söhne versucht es anzuwenden in einer selbstsüchtigen Weise, der Kain, wo er sich seine eigenen Gedanken macht und sagt, das, was ich Gott zu bringen habe, das muss er wohl auch akzeptieren. Denn schließlich ist es ein Opfer, was ich da bringe. Aber der andere, Abel, hat verstanden, worauf es ankommt. Auf den Glauben. Er hat verstanden, was Gottes Furcht in der Praxis ist. Es kam von den Eltern und dann durch den Geist Gottes gewirkt, der Glaube in dem Nachkommen, dem gottesfürchtigen Nachkommen Gottes. Und wir sehen es in der nächsten Generation, dem Seth, also dem Ersatz für den Abel. Auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Damals haben sie angefangen, Gottesdienste zu feiern. Jetzt waren schon so viele Menschen da, dass es nicht nur eine kleine Familie waren, wenige, sondern nach wenigen Generationen hatten sie sich schon so sehr vermehrt, nach zwei Generationen im Wesentlichen, dass es einen Unterschied gab zwischen den einen, die in der Linie Kains waren, die jenseits von Eden gingen, ihre eigenen Wege gingen, und in der Linie von Adam, Seth, Enosch, solche, die anfingen, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt konnte man unterscheiden, hier sind die wahrhaften Nachkommen Gottes, diejenigen, die Gott anrufen. Und woher wussten sie, wie sie den Namen Gottes anrufen sollen? Woher wussten sie, wie sie ihre Familiengottesdienste feiern sollten? Adam war im Paradies gewandelt, er hatte mit Gott gesprochen, er wusste, wer Gott ist, und er hat es seine Kinder gelehrt. Daher wussten sie es. Jüngerschaft in der Familie. Lange bevor Mose die Tora geschrieben hat, waren da gottesfürchtige Männer und Frauen. Und es war ihnen klar, dass sie als Erste und mehr als jeder andere Mensch auf Erden den gottgegebenen Auftrag hatten, ihre Kinder zur Gottesfurcht zu unterweisen, zu erziehen. Und dennoch, jetzt mache ich einen großen Schritt, dennoch war es Mose dann wichtig, wie eingangs schon gelesen, bei seinem Abschied das noch einmal unmissverständlich klar zu machen. Ich lese nicht mehr die ganze Stelle da, 5. Mose 6, Vers 5, wir hatten das am Anfang. Aber zum Zusammenhang, Mose Er hat dieses Volk aus Ägypten herausgeführt. Er hat sie 40 Jahre durch die Wüste geführt. Und dann kommt seine Abschiedsrede und die finden wir im 5. Buch Mose. Und was er unmissverständlich klar macht, bevor der Herr ihn abberuft, bevor er dann dieses Volk seinem Nachfolger Josua übergibt, er macht unmissverständlich klar, Leute, ihr müsst eure Kinder im Glauben unterweisen. Ihr müsst das Wort Gottes, was ihr habt, diesen Kindern weitergeben. Denn jetzt gab es mehr als nur 1. Mose 3,15. Jetzt hatte Gott durch Mose so viel mehr geoffenbart von seinem Wort. Ja, er hatte ihnen das Gesetz auf dem Sinai gegeben, die 10 Worte. Und Mose hatte all diese Bücher niedergeschrieben, sodass sie jetzt wirklich vieles hatten, was sie ihre Kinder unterweisen konnten. Wie sieht der Gottesdienst aus? Wie ist das mit dem Priestertum? Reinheit und Unreinheit. Im 3. Buch Mose hat Gott sie gelehrt, seid heilig, denn ich bin heilig. Sie wussten, er ist ein heiliger Gott. Sie wussten nun so vieles durch das, was sie mit Gott erlebt hatten, was sie jetzt unbedingt ihre Kinder lehren sollten. Und was dann danach immer wieder kommt, ist, erzählt euren Kindern, wie Gott euch herausgeführt hat aus Ägypten, was für Wunder er getan hat, die 10 Plagen in Ägypten, dass das Meer sich geteilt hat, wie Gott Wunder über Wunder getan hat, um euch, seine Erwählten, in das gute Land zu bringen und zu befreien aus dieser Sklaverei. Erzählt es ihnen. Nun, wir lesen dann Josua, wir kommen zum Buch Richter und da lesen wir, wie das Volk abgewichen ist von Gottes Wegen. Warum? Was ist der Grund dafür, dass das Volk, das Gottesvolk hätte sein sollen, so oft abgewichen ist? In Richter 2 finden wir eine Zusammenfassung davon. Ich überspringe mal Josua. Richter 2, Vers 6. Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. So, sie hatten es gesehen. Sie hatten gesehen, wie Gott Wunder getan hat in der Wüste. Sie haben gesehen, wie die Mauern Jerichos gefallen sind. Sie haben gesehen, wie all diese Völker besiegt wurden unter Josua. All die großen Taten. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Ich denke, der Punkt ist klar. Wie haben sie angefangen, Böses zu tun? Weil sie den Herrn nicht kannten. Warum kannten sie den Herrn nicht? Das war einfach die nächste Generation und die eine Generation, die all diese Wunder gesehen hat, die all diese Kämpfe durchgestanden hatten, das Land einzunehmen. Wir waren so beschäftigt damit, die anderen niederzumetzeln, was ja auch richtig war, dass sie anscheinend vergessen haben, ihren Kindern zu erzählen, Leute, das hat Gott gemacht. Und die Kinder, die geboren wurden, ihnen zu erzählen, und weißt du, wie das damals war, als wir Jericho eingenommen haben? Oder davor, wie wir über den Jordan gekommen sind, wie Gott das geteilt hat? Oder davor, wie das in der Wüste war, wie Gott uns durch das Manna genährt hat, 40 Jahre lang? Und unsere Kleider sind nicht zerfallen und unsere Schuhe sind nicht zerfallen. Und Gott hat für uns gesorgt durch die Wüste hindurch. Und was wir von unseren Vätern gehört haben, wie Gott Wunder getan hat in Ägypten um uns herum, sie haben das alles nicht erzählt. Vielleicht mal erwähnt, vielleicht mal als Geschichte am Abend erzählt, aber sie haben es ihnen nicht eingeschärft. Eine andere Generation kam auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Lasst uns das als Eltern und besonders als Väter ernst nehmen, unseren Kindern mit allen Mitteln, die wir haben, einzuschärfen, was das Werk Gottes ist. Was für gewaltige Wunder und Taten Gott getan hat, nicht nur an Israel, sondern an uns selbst. Wie Gott uns errettet hat durch seine Gnade, wie Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Und wenn jetzt Weihnachten da ist, wie er Mensch wurde, nehmen wir das wenigstens als Erinnerung daran, dass wir es da nicht vergessen, ihnen einzuschärfen, Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Und Jesus wurde Mensch und Jesus ist für uns gestorben. Die großen Werke der Gnade, die Gott an uns persönlich getan hat. Und das sind die Werke, die wir an euch Kindern sehen wollen. Wir wollen die gleichen Werke sehen. Wir wollen nicht, dass ihr eine Generation seid, die von denen es dann heißt, sie kannten den Herrn nicht, auch nicht das Werk, das er für sie getan hatte. Und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten anderen Göttern. Möchte Gott das verhindern? Und wir Eltern, möchte Gott unser Herz erwecken und uns Weisheit geben und Ernsthaftigkeit, dies mit all unseren Fähigkeiten, mit allen Mitteln der Gnade, die Gott uns geschenkt hat, auch zu verfolgen. Ich überspringe wieder einen großen Teil und komme zu David. Denn viele Generationen, wenn wir Richter lesen, viele Generationen dienten fremden Göttern. Immer wieder sandte Gott Richter und hat sein Volk befreit, aber sobald der Richter weg war, ging es wieder von vorne los. Sie dienten wieder anderen Göttern, grauenhaften Göttern. Sie gingen eigene Wege, weil die Eltern ihren Kindern nicht die großen Taten des Herrn erzählten. Und dann gefiel es Gott, sich einen König zu erwecken, einen Mann nach seinem Herzen, der wiederum gottesfürchtige Männer um sich sammelte. Und es war nicht der erste König, nicht Saul, sondern es war David. Und Gott legte es diesem König aufs Herz, den Gottesdienst in Israel wiederherzustellen, die Bundeslade wieder zu holen, in das, sobald er König war, nach Jerusalem zu holen. Gott legte es ihm aufs Herz, einen Tempel zu bauen, der dann später aber durch Salomo nach dem Willen Gottes gebaut wurde, den Gottesdienst wiederherzustellen. So, wir sehen in der Zeit Davids, was war das Mittel, das Gott gebrauchte, um diese Gottesfurcht in seinem Volk aufrechtzuerhalten? Dieser Psalm 78 ist von Asaf. Und da beschreibt er ganz genau das. Wo geschieht Jüngerschaft? In neutestamentlicher Sprache, damals haben sie es nicht so genannt. Aber wo passiert das, dass Menschen unterwiesen werden in der Gottesfurcht? In allem, was Gott ihnen geboten hat. Psalm 78, Vers 3. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel. Er gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne. Die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote befolgten, damit sie nicht würden wie ihre Väter eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Ich vergleiche das mit einer Reformation. Das ist nichts Neues, was Asaf hier schreibt. Es ist nichts anderes als das, was Mose schon in 5. Mose 6 niedergeschrieben hat. Ganz genau der gleiche Gedanke in andere Worte gefasst. Aber Asaf und die Generation Davids, sie schauen zurück auf das Buch der Richter, auf die Zeit der Richter, auf die Zeit vor David. Und sie sehen, Generation nach Generation nach Generation hat den Herrn verlassen. Warum? Sie haben es versäumt, die Eltern haben es versäumt, besonders die Väter haben es versäumt, ihren Söhnen und der künftigen Generation die Ruhmestaten des Herrn, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat, zu erzählen. Es ihnen einzuschärfen. Sie haben es nicht getan. Und nun liegt es David, nun liegt es Asaf und diese Generation von gottesfürchtigen Männern auf dem Herzen. Wir wollen nicht den gleichen Fehler wieder machen. Wir möchten gern Gottesfurcht, die mehr als eine Generation dauert. Mehr als nur einen König, solange David da ist. Geht alles gut. Und dann danach, was kommt dann? Nun, wenn ihr die Samuelbücher, 2. Samuel, die Königbücher, die Chronikabücher durchlest, dann findet ihr das Gleiche. Immer wieder, ein gottesfürchtiger König steht auf und sorgt für Reformation im Volk, aber sobald er weg ist, vielleicht hat er noch einen gottesfürchtigen Sohn, aber sobald er weg ist, dann fällt das Volk wieder ab. Und sie dienen den Baalen und tun, was böse ist. Warum? Im Großen und Ganzen vergessen die Eltern, ihren Kindern die großen Taten des Herrn zu sehen und zu erzählen. Durch all diese Jahrhunderte hindurch hat Gott sein Volk. Aber wie konnte in der Richterzeit eine Familie sein, wie die Familie von Boas, der dann die Ruth geheiratet hat, wo man, wenn man das Buch Ruth liest, wo man große Gottesfurcht sieht. Wie konnte da dann David aus einer Familie kommen, die einen solchen Boas als Urgroßvater. Die Väter erzählten das der nächsten Generation. Boas erzählt es dem Obed, Obed erzählt es dem Isai, Isai erzählt es dem David. Und so, inmitten einer Welt der Gottlosigkeit, des Abfalls, in einem Staat Israel, in einem Land Israel, das Gottes Volk sein sollte, wo es finster ist wie die Nacht, findest du immer wieder ein Licht aufleuchten, wie Ruth und Boas. Und so ist das heute. Gott hat sein Volk. So in dem Rahmen gibt es keinen Grund zur Verzweiflung. Gott hat sein Volk. Aber wodurch erhält er es? Es ist das Mittel, das die Eltern ihre Kinder lehren. Und auch in unserem Land, Gott hat sein Volk. Aber wenn Gott Gnade gibt, dann wollen wir als Eltern ernsthaft diese Aufgabe wahrnehmen und darum flehen und ringen und arbeiten, dass unsere Kinder den Herrn mehr fürchten, den Herrn mehr lieben, mehr zugerüstet sind, dem Herrn zu dienen als wir selbst, geheiligter dem Herrn leben, dem Herrn hingegebener sind, als wir es sind. Und nicht umgekehrt. Und das eine Mittel, das Gott uns immer weiter zeigt, ist, mache sie zu Jüngern. Deine eigenen Kinder. Gott hat sie dir gegeben, keinem anderen. Und wir wollen nicht der Mode unserer Zeit folgen, dass auch christliche Eltern ihre Kinder abgeben und sich darauf verlassen, naja, wenn sie in die Gemeinde gehen, irgendwie werden sie schon gläubig werden. Naja, wenn ich sie in die Kinderstunde schicke, in die Jugendstunde oder sogar in die christliche Schule und Geld dafür bezahle, was für ein Opfer, sie werden schon gläubig werden. All das sind Mittel, die Gott seiner Gnade auch gebraucht und die ihren Platz haben. Aber das, was über allem steht, das eigentliche Mittel, das erste Mittel, das Gott in seinem Wort ganz klar zeigt, ist die Väter, die Eltern. Sie sind dafür zuständig, ihre Kinder zu Jüngern zu machen. Es ist nicht leicht, wenn man die Bibel durchliest, einen Vater zu finden, der diesen Auftrag so wirklich richtig wahrgenommen hat. Wenn wir David sehen, ein Mann nach Gottes Herzen, seiner Familie sah es schlimm aus, er hatte viele böse Kinder, aber zumindest Salomo hatte verstanden, auf was es ankam. Und ich habe es am Anfang erwähnt, das ganze Buch der Sprüche ist diesem Thema der Erziehung gewidmet. Noch ein weiterer Vers daraus, Sprüche 4. Hört ihr Söhne, hört meine Kinder auf die Zucht des Herrn. Merkt auf, um Einsicht zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch, meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Als ich noch ein Sohn war bei meinem Vater, zart und einzig war vor meiner Mutter, da unterwies er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Sodass wenigstens wissen wir, nach dem Zeugnis von Salomo, sein Vater hat ihn unterwiesen. David hat Salomo unterwiesen, dein Herz halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Und bei all dem, was wir als Väter unseren Kindern einschärfen, die Gebote Gottes, es soll immer verbunden sein mit dieser Verheißung. Warum tue ich das? Ich will, dass du lebst. Wenn du diese Gebote nicht befolgst, das Wort Gottes ist klar, du wirst nicht leben. Die Welt macht dir vor, was das Leben sein soll. Sie machen dir was vor, sie wollen dich betrügen und sagen, ja, das richtige Leben, da musst du mit uns mitmachen. Beim Saufen, beim Komasaufen, bei Drogen, bei Huren, bei allem Möglichen, was die Welt anzubieten hat. Das ist das richtige Leben. Es ist der Tod. Es ist das ewige Verderben. Aber bei den Geboten Gottes, bei dem Wort Gottes, da ist Leben. So, und das ist, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, damit wir es unseren Kindern geben. Das Mittel zum Leben. Salomo sagt, dein Herz halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und du wirst leben. Höre auf das Wort deines Vaters, auf das Wort deiner Mutter und du wirst leben. Das ist die Verheißung, die Gott gegeben hat. Was für ein Segen für Kinder, die gläubige Eltern haben. Was für eine Verantwortung für uns Eltern. Einige Verse aus dem Neuen Testament, bevor ich zum Ende komme, damit niemand sagt, das ist ja alles Altes Testament. Ich wollte bloß zeigen, durch die ganze Bibel hindurch zieht sich dieser Gedanke, Jüngerschaft und Familie gehören zusammen. Epheser 6, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Hier ist das Leben. Und ihr Väter, Hilfe, ich bin Papa. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Macht sie zu Jüngern Jesu. Macht ihnen den Herrn lieb. Zeigt ihnen, was dieser Jesus für euch getan hat und schärft es ihnen ein, damit sie verstehen, hier allein ist Leben bei dem Herrn Jesus. Ein Beispiel, das wir haben, ist Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Wo ist denn eigentlich der Vater und der Großvater? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob die gläubig waren. Aber wenn sie nicht gläubig sind, dann ist da eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter. Es geht durch die Generationen hindurch. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Von wem hast du denn gelernt? Von deinen Eltern hast du gelernt. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Du kennst es von Kind auf. Du hast von denen gelernt, die Gott in seiner Weisheit und Gnade dir als Eltern gegeben hat, die am meisten von allen Menschen auf dieser Welt dir Gutes wünschen. Und sie haben dir dieses Wort Gottes gegeben und Gott in seiner Gnade hat sie als nächstes zu dir gestellt, weil sie es sind, von denen du am leichtesten, am einfachsten, am schnellsten, am willigsten dieses Wort Gottes aufnehmen kannst und sollst, damit du weise wirst zur Rettung, zum Leben. Für Paulus ist das so wichtig, dass er sagt, also ein Mann, der diese Aufgabe in seinem Haus nicht wahrnimmt, seine Kinder recht zu unterweisen, den kann ich in der Gemeinde nicht brauchen. Der Aufseher, also ein Pastor, ein Ältester, muss untadelig sein, Mann einer Frau, und dann überspringe ich ein bisschen, 1. Timotheus 3, Vers 4, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ganz logisch. Die eigenen Kinder in Unterordnung hält. Das ist offensichtlich das, worauf es Paulus ankommt, dass er weiß, wie er seine Kinder gehorsam lehrt. Nur eine Sache, wenn du das schon mal hinkriegst, dann ist das meiste gewonnen. Und das ist die eine Sache, die die meisten Eltern in unserer Welt, in unserer Gesellschaft überhaupt nicht hinkriegen, dass die Kinder in Unterordnung sind. Der Vater sagt etwas und das Kind tut es freudig. Wo gibt es das? Geh hin, tu das, komm her, tu das. Dass das Kind ohne Rebellion das einfach nur tut, genau das, was die Eltern von ihm erwarten. Warum ist das so wichtig, dieser einfache Gehorsam? Wenn der nicht da ist, ist ein Zeichen der Rebellion. Und wo Rebellion ist, wie wird das Kind das Wort Gottes aus deinem Mund annehmen? Wenn es nicht mal das Kleine tut, geh hin und räum dein Zimmer auf. Wie wird es das Große tun? Geh hin und gib dein Leben dem Herrn. Tu Buße über deine Sünden. Die Jüngerschaft in der Familie. Paulus fordert das für jeden, der Pastor sein will. Und so schließe ich nochmal ab mit diesem Vers, um uns zu zeigen, das ist der große Kontext. Und ich will es auch wiederholen nochmal. Ich sage nicht, dass Jüngerschaft nur in der Familie stattfindet. Es sind sehr viele andere Bereiche, in denen wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen haben und auch weiter sprechen müssen, wie wir die Welt erreichen mit dem Evangelium. Aber einer der wichtigsten Bereiche ist die Familie. Dass wir hingehen und unsere Kinder zu Jüngern machen. Sie lehren, alles zu bewahren, was Jesus uns geboten hat. Und wir haben die Verheißung, wenn wir das tun wollen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir haben die Verheißung, dass der Herr mit uns ist. Dass er uns hilft bei dieser Aufgabe, die er uns gegeben hat. Hilfe, ich bin Papa, wozu eigentlich? Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick gegeben und auch eine Leseaufgabe durch die Schrift hindurch. mehr zu verstehen, wozu hat Gott uns Kinder gegeben, damit wir Nachkommen für Gott haben. So sagt Malachi. Nachkommenschaft von Gott und für Gott. Jünger Jesu. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns segnen möchte und unsere Gemeinde segnen möchte, damit sein Wille hier geschieht. Unser Herr und Gott, wir preisen dich dafür, dass du so weise bist, dass du am Anfang schon gesehen hast, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und die meine Frau zur Seite gesetzt hast. Und dass du dann diesen Plan gefasst hast, dass sie sich vermehren und Kinder bekommen und dass diese Kinder wirklich Nachkommen von dir sind und ein Geschenk von dir und auch für dich sind, dass sie Jünger Jesu werden. Männer und Frauen, die erfüllt sind von Gottes Furcht. Herr, und wir flehen das zu dir, dass du uns als Eltern segnest, dass wir diese gewaltige Aufgabe in Abhängigkeit von dir, mit deiner Hilfe, erfüllt von deinem Geist, unter deinem Wort erfüllen können. Dass du unsere Kinder segnest, jedes Einzelne, dass sie Männer und Frauen Gottes werden, die die großen Taten des Herrn kennen und die erfüllt sind von einer Liebe zu dir, die alles übersteigt, was in uns selbst, in unserer Generation da ist. Herr, wir befehlen es dir an, denn du bist der Gott, der allmächtig ist, über all dem steht, seinen Willen dafür geoffenbart hat und der allein dies vollbringen kann. Und dafür ehren wir dich in Jesu Namen. Amen.